Bei euch in der Familie gibt es Streit. So richtig großen Menschen reden tagelang nicht mehr miteinander. Und die ganze Zeit denkt ihr, naja, es liegt ja nicht an euch. Aber dann kommt ein Impuls von außen. Eine Person sagt euch, auch ihr seid schuld an der Situation. Ihr solltet mal mehr auf eure Gefühle hören.
Was sind da denn eigentlich für Emotionen dabei, die ich eigentlich dann in so einem Streitkonflikt auf einmal überkompensiere? Also mich nicht verstanden zu fühlen, hatte sich dann halt in so Aggression und Wut umgeschlagen. Und ich habe gemerkt, okay, das ist aber eigentlich nur eine Kompensation meinerseits von einem Gefühl von Trauer, was ich noch nicht so differenzieren konnte.
Nur als Mann habt ihr das nie so wirklich gelernt.
Facts und Feelings.
Ich bin Przemek Żuk. Hi. Normalerweise schauen wir hier im Podcast ja auf spezifische Gefühle. Wir suchen die Ursachen, versuchen die Zusammenhänge zu verstehen. Aber heute sprechen wir mal über alle Gefühle zusammen. Denn was ist eigentlich, wenn wir unsere Gefühle gar nicht so richtig fühlen können? Also, wenn wir nicht wissen, was wir da gerade fühlen, es vielleicht gar nicht einordnen können oder keine Worte dafür finden. So geht es vielen von uns, die als Männer aufwachsen. Ganz häufig gehört das ja zur Männlichkeit und zum Mannsein dazu, dass man stark ist und keine Gefühle zeigt oder nur so in Anführungszeichen männliche Gefühle wie Wut. Deshalb schauen wir heute drauf, wie können wir als Männer lernen, besser mit unseren Gefühlen umzugehen? Wie zeigen wir sie besser? Wo kommt das überhaupt her, dass es Männern schwerer fällt, über Gefühle zu sprechen? Und wie sprechen wir mit anderen Männern darüber? Vor allem mit unseren männlichen Freunden. Wen ihr gerade schon gehört habt, das ist Johannes. Er ist Anfang 30 und macht total viel. Also er ist gelernter Zupfinstrumentebauer, das heißt, er baut zum Beispiel Gitarren, hat aber jetzt als Modell für Aktmalerei angefangen, macht außerdem noch Künstlerbetreuung, Grafikdesign und Social Media. Vielleicht bekommt er ja so ein Gefühl, wie Johannes so drauf ist.
Also ich bin eigentlich total quicklebendig und habe immer gute Laune und ich habe auch immer irgendwie einen lustigen, dummen Spruch auf Lager, um einer Situation zu begegnen. Und das habe ich in der Jugendzeit noch viel mehr gemacht und habe dann aber irgendwann auch die Erfahrungen gemacht, auch von gerade anderen Leuten, die gesagt haben, hier, du scheinst nie traurig zu sein oder so, kannst du sowas überhaupt fühlen in die Richtung? Da habe ich irgendwann gemerkt, so, komisch, ich habe irgendwie gar keinen Zugang zu diesem Gefühl Trauer, aber den hätte ich irgendwie gerne, weil eigentlich ist es ein wichtiger Teil, der ja in jedem drin ist und zu jedem gehört. Und da habe ich dann angefangen, mich auf die Suche zu begeben.
Glaubst du, das kommt auch daher, dass du einfach als Mann sozialisiert wurdest?
Es ist so ein Mix daraus. Einmal natürlich, weil in Männerfreundschaften da generell weniger drüber gesprochen wird. Und dann ist es aber auch so, dass ich tatsächlich von zu Hause aus Trauer nie gezeigt bekommen habe. Also meine Mutter ist in einem Umfeld aufgewachsen, wo es hieß, es gibt keinen Grund, traurig zu sein, uns geht's allen gut. Und ich habe meine Mutter tatsächlich auch nur auf Beerdigungen weinen sehen. Und Trauer ist etwas gewesen, was ich von zu Hause aus nicht gezeigt bekommen habe. Und da bin ich so ein bisschen der Meinung, dass ich das dann halt auch bei mir gar nicht so richtig entwickeln konnte. Ne? Wir haben alle irgendwie lustige Sprüche auf Lager, aber so Trauer zeigt niemand von uns, weil keiner von uns eigentlich das gelernt hat, so blöd wie das irgendwie klingt. Ne?
Was hättest du damals gebraucht, um vielleicht mutiger zu sein, um das zu kommunizieren oder einfach um das häufiger zu fühlen?
Ganz klar Vorbilder. Meine Familie hat im Grunde ja Trauer nicht gezeigt und dadurch habe ich es in meiner Familie nicht kennengelernt. Und dann ist das im Freundeskreis auch nicht so ein Thema gewesen. Gerade als Jugendlicher, ich habe super viel Computer gespielt, dann hat man halt irgendwie Fußball gespielt oder so mit Freunden mal. Aber das sind nicht die Momente, wo man eigentlich tatsächlich mal über Gefühle spricht, sondern man lenkt sich halt dann irgendwie ab.
Wie bist du dann von da weggekommen? Weil ich höre jetzt einen sehr reflektierten Mann, der sich Hilfe sucht bei seinen männlichen Freunden und mit ihnen über Gefühle redet. Und der letzte Stand, auf den du mich jetzt gerade lässt, ist, dass das in deiner Familie irgendwie ohne Vorbilder stattgefunden hat und dass das nicht so ging. Wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist? Wie hast du das lernen können?
Ja, das ist so ein Mix. Also einmal durch Freundinnen, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass das ja irgendwie ein Gefühl ist und dass ich ja eigentlich auch in mir trage. Und durch so andere Reflexionen im Leben. Ich hatte einen großen Streit mal, oder wir hatten in der Familie einen sehr großen Streit, weil wir alle miteinander so viel zu tun haben, wo wir irgendwann nicht mehr miteinander reden konnten. Und in diesem Konflikt habe ich halt gemerkt, okay, die Schuld liegt nicht nur bei irgendwie meinem Vater, sondern ich bin ganz großer Teil davon und ich muss mich mal im Spiegel angucken und gucken, warum reagiere ich eigentlich so, wie ich reagiere? Was sind da denn eigentlich für Emotionen dabei, die ich eigentlich dann in so einem Streitkonflikt auf einmal überkompensiere? Also mich nicht verstanden zu fühlen, hatte sich dann halt in so Aggression und Wut umgeschlagen und ich habe gemerkt, okay, das ist aber eigentlich nur eine Kompensation meinerseits von einem Gefühl von Trauer, was ich noch nicht so differenzieren konnte.
Du hast gerade von deiner Familie gesprochen und auch von Freundinnen. Welche Rolle haben da deine männlichen Freunde gespielt in diesem Prozess?
Tatsächlich in den letzten Jahren immer mehr. Also die klassische Frage ist ja, man begegnet sich und die Leute fragen, hey, wie geht's dir? Und man sagt eigentlich immer gut. Und ich habe mir mittlerweile angewöhnt, dann nicht zu sagen, ah, mir geht's total gut, sondern auch mitunter zu sagen, also an sich gut, aber das und das belastet mich. Und diese kleinen Aussagen haben dazu geführt, dass tatsächlich sich auch Freunde um mich herum angefangen haben zu öffnen und mir dann auch mitzuteilen, was mit ihnen ist.
Johannes wirkt auf mich sehr reflektiert. Und auch wie jemand, dem zwar die Vorbilder fehlten, der sich aber jetzt nicht so sehr selbst den Druck gemacht hat, so ein klischeehafter Mann zu sein, der keine Gefühle zeigt. Deshalb wollten wir uns an der Stelle mal in der Wissenschaft umhören, ob dieses Klischee überhaupt noch stimmt. Und wir haben mit Jonas Rudolph gesprochen. Er hat soziale Arbeit und Psychologie studiert und promoviert gerade über Männlichkeit und Emotionen. Und der Transparenz halber, Jonas wird für seine Promotion von der Rosa-Luxemburg-Stiftung gefördert. Die steht der Partei Die Linke nahe.
Ich kann das nicht abschließend beurteilen, ob es sozusagen tatsächlich nach vorne geht oder nicht. Ich würde sagen, dass ich in den letzten Jahrzehnten durchaus auch neuere, progressivere, gefühlsbetontere Männerbilder auch etabliert haben. Und es da insbesondere jungen Männern teilweise offen steht, sich sozusagen auch emotionaler oder auch in Anführungszeichen femininer zu kleiden. Gleichzeitig auf der anderen Sache gibt es gesellschaftlichen Rollback und auch verstärkte konservativ-klassische traditionelle Anforderungen auch an Männer, die weiterhin bestehen oder wo sozusagen die Linienziehung eher einfacher ist.
Jonas meinte auch, dass wir nur an Maximilian Krah oder Donald Trump denken müssen, um uns diesen Rollback vorzustellen. Aber wir wollen jetzt erstmal bei Männern und Gefühlen bleiben. Das ist ja schließlich Jonas Spezialgebiet. Ich habe seine Masterarbeit gelesen und er analysiert wirklich sehr genau, wie Männer von ihren Gefühlen erzählen. Und irgendwie musste ich da bei manchen Punkten an das Gespräch mit Johannes denken.
Das war dann schon spannend, da zu finden, dass viel Argumentieren und Beschreiben sozusagen als Erzählform genutzt wurde. Gar nicht so, ich habe das erlebt und ich habe das so, das war super intensiv und ich werde jetzt gerade auch noch traurig davon. Gar nicht so viel sowas, sondern eher sozusagen ein Stück weit Distanziertes, also auch mit klassischen Männlichkeitsbildern in Verbindung zu bringen, das Erzählen oder ein distanziertes Beschreiben von so und so war das damals gewesen. Und dann habe ich, würde ich sagen, noch ein, zwei Erzählmuster, meine ich, gefunden zu haben. Das eine war so ein, das habe ich alles ist gut Muster genannt. Das war, ich erzähle von etwas nicht Leichtem, vielleicht habe ich gerade eine Trennung erlebt oder damals ist irgendwie ein Verwandter gestorben. Und dann beende ich aber diese Erzählung mit, passt schon. Und jetzt ist eigentlich alles gut. Also es passt schon. Das ist in der Vergangenheit. Es passt. Jetzt geht es mir gut. Und damit zeige ich sozusagen, dass in der Vergangenheit vielleicht mal kurz etwas nicht so gut war, dass es mir vielleicht auch mal kurz nicht so gut ging und ich im Hier und Jetzt aber wieder quasi alles unter Kontrolle habe, handlungsfähig bin, Mann bin.
Jetzt möchte ich hier ganz klar sagen, Jonas hat mein Gespräch mit Johannes nicht gehört, bevor diese Folge rausgekommen ist. Also er bezieht sich ganz klar nicht darauf. Aber ich wollte euch das trotzdem nicht vorenthalten, auch weil ich mich total dabei selbst analysiert habe danach, wie ich über Gefühle erzähle. Und ehrlich gesagt hat mich Jonas noch bei etwas ganz anderem ertappt.
Ich habe in meiner Forschung auch entdeckt oder ein Stück weit analysiert, dass es bei jüngeren Männern auch sowas gibt wie, sagen wir mal, Wettkampf um Gefühle oder Wettkampf der Gefühle. Da ging es dann teilweise in den Interviews darum, dass der besser ist, der mehr Gefühle hat, der mehr Sorgearbeit hat, der sich mehr feministisch einbringt. Und es ist natürlich toll, dass da junge Männer Gefühle haben und Care-Arbeit übernehmen. Und gleichzeitig ist da quasi ein kleiner neuer Wettbewerb draus geworden. Und das ist eigentlich in der Struktur ganz ähnlich zu diesem klassischen männlichen Dominanten. Wer hat das meiste Geld? Wer hat die meisten Muskeln? Das klügste Wissen, das neueste Auto. Also das gibt es durchaus auch in dem, was sich neu kleidet, durchaus sehr alte klassische Strukturen, würde ich sagen.
Das trifft voll ins Schwarze bei jemandem, der einen Podcast über Gefühle hostet. Und ich glaube, dass das viele von uns in der Gen Z auch so betrifft. Also selbst wenn wir dieses Macho-Bild des Mannes, der nie über Gefühle redet, ablehnen, wollen wir doch so ein besserer, moderner Mann sein als andere. Es ist aber wichtig im Kopf zu behalten, dass über Gefühle sprechen jetzt nicht per se gut oder schlecht ist. Das hat Jonas Rudolph nämlich auch erzählt.
Ist Verdrängung immer schlecht? Muss man die ganze Zeit über kognitiv bewusst über seine Gefühle reden? Das glaube ich nicht. Verdrängung kann ein Schutzmechanismus sein, kann was ganz Gesundes haben. Wenn mir etwas zu nah geht, wenn mich etwas verletzt vielleicht, dann verdrängt meine Psyche das, tut es vielleicht erstmal ins Unbewusste oder irgendwo kapselt das ab, damit es mich nicht überfordert, damit ich nicht überschwemmt werde von Gefühlen, sondern irgendwie in der Situation noch klarkomme. Das heißt, Verdrängung und damit nicht über Gefühle reden, nicht fühlen, kann auch ganz gesund sein. Punkt. Und dann sind wir sozusagen Menschen in Beziehung, Männer, Frauen, nicht-binäre Menschen in Beziehung. Und da müssen wir uns, glaube ich, auf Beziehungsformen einigen. Und da ist es ein völlig legitimes Anliegen von vielen Frauen in Heterobeziehungen, dass auch die Männer mal über sich nachdenken und fühlen sollen. Und da liegt der Stein vielleicht auch ein bisschen bei den Männern.
Das finde ich fast schon ironisch, weil ich in meinem Umfeld echt viele Männer kenne, die sich nur in Heterobeziehungen öffnen, aber in Gesprächen mit ihren männlichen Freunden eben nicht. Und damit laden sie ja mal wieder emotionale Arbeit auf die Frauen in ihrem Leben ab. Aber zurück zu Johannes, der diesen Stein, wie Jonas sagt, aufgenommen hat. Bislang klang das bei ihm ja so, als wäre das so ein geradliniger Weg, dahin seine Gefühle besser zu fühlen. Aber gab es da wirklich nie Momente des Gegenwinds? Also ist es nie nicht gut aufgefasst worden?
Die habe ich dann vielleicht vergessen. Also ich muss sagen, ich habe einfach einen sehr schönen Kreis an Menschen um mich rum und habe aber auch eine Art an mir, wo ich für mich gemerkt habe, okay, ich steche vielleicht manchmal raus auf eine komische Art und Weise, aber ich habe auch selbst mit mir da großen Frieden geschlossen. Und deswegen ist es dann so, wenn jemand vielleicht da so ein bisschen abblockt oder halt mal so einen dummen Spruch bringt, wie so eine Heulsuse, was auch immer, so in die Richtung, naja, dann soll er das halt sagen. Es ist etwas, was mich im Grunde nicht mehr belastet, weil ich halt auch weiß, jeder hat seinen eigenen Weg und jeder hat seine eigene Weltsicht. Und nur weil für die Person da kein Zugang ist und sie das nicht hören möchte, ne, sich vielleicht mit sich selbst nicht auseinandersetzen möchte und kann, heißt es ja noch lange nicht, dass der Fehler bei mir liegt oder dass es überhaupt ein Fehler ist.
Ich höre bei dir, dass du sehr weit bist in diesem Prozess, irgendwie einen Freundeskreis aufzubauen, wo viel über Gefühle gesprochen wird, wo du weißt, ich kann da hinkommen mit meinen Gefühlen. Wenn du jetzt nochmal auf diese Reise zurückblickst, was würdest du sagen, war so der schwierigste Moment?
Also der schwierigste Moment für mich war eigentlich der Zeitrahmen, in dem ich nicht offen über meine Gefühle gesprochen habe. Ich war lange in einer Phase, wo ich eigentlich sehr unglücklich war mit meiner Situation und aufgrund von so Verpflichtungen, die ich auch meiner Familie gegenüber verspürt habe, dann gerade diese Last nicht aussprechen wollte. Einmal, weil ich meine Familie damit nicht belasten wollte und dann auch irgendwie, weil ich vielleicht die Wahrheit nicht sehen wollte. Und es war eine Phase, in der ich einfach sehr unglücklich war und versucht habe, das halt dadurch zu übergehen, dass ich nicht drüber spreche. Wenn ich nicht drüber spreche, dann sehe ich es nicht. Aber das hat eigentlich nur dazu geführt, dass ich immer unzufriedener geworden bin. Irgendwann hat mein Körper mir Signale gesendet. Ich habe ziemliche Magenprobleme bekommen. Ich habe mir irgendwann eine Tiefenpsychologie gesucht, einfach weil ich gemerkt habe, ich muss darüber sprechen. So, es bringt nichts, die Gefühle einfach nur runterzuschlucken. Es kommt irgendwann viel schlimmer wieder. Und für mich war echt eigentlich die schwierigste Phase, in der ich halt gesagt habe, ich spreche nicht drüber in der Hoffnung, dass es von alleine verschwindet, aber das tut's halt eigentlich nicht.
Wir sind ja jetzt sehr stark bei dir und deinen männlichen Freundschaften geblieben. Ich würde aber zum Abschluss dich noch gern fragen, hat sich durch deine Entwicklung zu einem Mann, der mehr über Gefühle spricht, vor allem mehr über Gefühle mit seinen männlichen Freunden spricht, auch was verändert in deiner Beziehung zu Frauen in deinem Leben? Oder merkst du da vielleicht auch andere Reaktionen? Benimmst du dich anders?
Ja, also allein schon das Ausdrücken den männlichen Freunden gegenüber hat auch dazu geführt, dass ich mich Frauen viel mehr geöffnet habe. Also ich höre es oft von Freundinnen so, ah Mann, hier den Typen, den ich da kennengelernt habe, der ist eigentlich total cool, aber der ist gefühlstechnisch einfach tot. So, da kommt keine Rückmeldung. Und wie oft höre ich das irgendwie von Freundinnen, dass sie sich eigentlich mehr emotionale Öffnung hoffen einfach, weil es eigentlich, es macht ja, also es zeigt ja einfach, was man ist, wer man ist. Und so hat auch bei mir dieses Öffnen männlichen Freunden gegenüber dazu geführt, dass ich auch einfach mich Freundinnen, egal ob es jetzt eine romantische Beziehung ist oder einfach wirklich eine Freundschaft ist, auch öffne und dadurch auch viel mehr lerne. So, ne? Jeder öffnet sich und auch durch diesen ganzen Diskurs lerne ich auch wieder sehr viel über mich selbst.
Ich glaube, Johannes ist ein Mensch, der diesen Prozess sehr gut für sich selbst steuern konnte. Aber so geht's ja nicht allen Männern. Deshalb haben sich in letzter Zeit an vielen Orten dezidierte Männergruppen gebildet, wo Männer eben mit anderen Männern über Gefühle reden in so einem geschützten Raum. Eine von ihnen leitet Benjamin Wagner in Wien. Er ist systemischer Psychotherapeut und seine Gruppe heißt Mannsbilder. Bilder wie das englische Bauen. Und so eine Gruppe trifft sich regelmäßig über ein Jahr und die Männer dort sprechen über das, was sie eben gerade bewegt.
Ich nenne das ganz salopp, nenne ich das immer Vokabellernen. In der Männergruppe arbeiten wir dezidiert so, dass wir zu Beginn der Gruppenabenden so eine Check-in-Runde machen. Da hat jeder 5 Minuten Zeit, 3 Fragen zu beantworten. Und die erste und wichtigste Frage ist, wie fühle ich mich heute? Beziehungsweise wie fühle ich mich im Verlauf der vergangenen 14 Tage? Viele der Teilnehmer sagen dann, ja, ich fühle mich ganz gut. Ne? Punkt. Und dann ist es schon unsere Aufgabe als Therapeuten, dann nochmal nachzuhaken, oft mit Humor. Also ich sage dann oft dazu, gut ist jetzt kein Gefühl. Versucht das ein bisschen nachzufragen. Und da merkt man schon, da tun sich viele Männer schwer, das Vokabular zu finden.
Ist es auf dieser Ebene des Sprechens oder ist es noch viel tiefer? Also es ist gar nicht das Problem, dass Männer gar nicht wissen, wie sie das Gefühl nennen, sondern sie spüren das gar nicht.
Also viele spüren es tatsächlich nicht und dann muss man erstmal auf der Ebene des Körpers anfangen. Also die spüren lediglich, dass irgendetwas nicht passt. Beziehungsweise spüren sie ganz, ganz oft das, was sie als Ärger oder Wut benennen. Dahinter zeigt sich, es ist vielleicht gar nicht Wut und Ärger, sondern es ist Verzweiflung. Scham ist ein Thema, ja, also vor allem die Abwehr von Scham. Ja, aber du hast recht. Natürlich ist es oft auch ein zuerst mal ins Spüren kommen und ins Hineinspüren und in das sich auch Zeit nehmen und auch den Mut aufbringen, sich mal mit dem auseinanderzusetzen, wie es in einem selbst innen aussieht.
Jetzt geht es ja beim über Gefühle reden, klar, einerseits darum, die eigenen Gefühle zu spüren und zu verbalisieren, aber andererseits natürlich auch darüber zu reden mit anderen. Und ich habe in männlichen Kreisen manchmal erlebt, dass irgendjemand sich überwindet und wirklich über ein Gefühl spricht und eben nicht nur sagt, ja, alles gut oder alles scheiße, sondern wirklich differenziert über die eigene Innenlage erzählt. Und dann wehrt das aber der Gesprächspartner ab oder drückt irgendwie so einen Spruch oder versucht das ins Lächerliche zu ziehen. Was mache ich denn in so einer Situation, wenn ich die Person bin, die sich gerade öffnet?
Am wahrscheinlichsten mache ich das, dass ich mich wieder zurückziehe und gelernt habe, ich darf mich gegenüber einem Freund, vor allem männlichen Freund, nicht so schnell öffnen, weil das wird sanktioniert und im Grunde, wenn so ein Spruch kommt, dann kann der ja auch durchaus beschämend wirken. Nicht? Also die Lernerfahrung ist, ich mache das in Zukunft nicht mehr.
Voll.
Und gehe mit meinen Sorgen, Ängsten oder Emotionen wieder dahin, wo ich mich sicher fühle und das sind halt meistens Frauen. Ich kann mir aber auch vorstellen und man, da gehört dann schon auch viel Mut dazu, dann schon auch nochmal in die Konfrontation mit demjenigen zu gehen, der so einen Spruch äußert. Also wenn ich in einem 4-Augen-Gespräch mit einem Freund bin und der gibt mir einen Spruch, wenn ich mich öffne, dann fällt es mir wahrscheinlich einfacher, da wehrhaft zu sein und das zu adressieren, was mir wichtig ist. Wenn das hingegen in einer Freundschaftsgruppe passiert, wo jetzt sagen wir mal 4 Leute zusammensitzen und ich versuche mich da zu öffnen und einer kommt mir mit dem Spruch, dann werde ich mich viel schneller beschämt fühlen und mich zurückziehen.
Um kurz darauf zurückzukommen, was du gesagt hast. Also fällt es Männern besonders schwer, sich anderen Männern gegenüber zu öffnen, weil sie irgendwie gelernt haben, mit Gefühlen gehe ich zu Frauen.
Ja, und es gab einen französischen Soziologen, Pierre Bourdieu, der in einem Buch geschrieben hat, Männer sind sich gegenseitig immer Partnergegner. Also sie sind Partner, sie können wunderbar geschäftlich zum Beispiel zusammenarbeiten oder wunderbar in einer Fußballmannschaft spielen, aber sie sind gleichzeitig immer auch Gegner. Also Männlichkeit heißt auch immer in Konkurrenz zu anderen Männern zu stehen, sich durchsetzen zu müssen, Kontrolle nicht nur über sich selbst, sondern im besten Fall auch über den anderen zu haben. Und das ist natürlich eine Haltung, die es dann eigentlich verunmöglicht, mich gegenüber anderen Männern zu öffnen.
Ich bin irgendwie vom Eindruck, dass man als Kind, als kleines Kind irgendwie lernt, mit seinen eigenen Emotionen umzugehen und sie zu regulieren. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, bei vielen erwachsenen Männern ist das nicht so. Also sie haben es nicht gelernt. Und ich frage mich, wie lerne ich das als erwachsener Mensch noch? Wie kann ich mir da irgendwie Tools aneignen, wenn ich irgendwie merke, meine Emotionen überwältigen mich, vielleicht führen sie auch zu Wut oder ich spüre sie als Wut. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr männliche Reaktion. Wie lerne ich mit all dem umzugehen und meine Emotionen auch als erwachsener Mensch zu regulieren?
Ich glaube, dass es dazu ein Gegenüber braucht. Also bei Kindern wissen wir das. Kinder erleben Emotionen einfach mal als Impulse, ja, und die können auch sehr schnell wechselhaft sein. Und da braucht es einen Erwachsenen oder eine Erziehungsperson, die das Ganze begleitet. Und wenn wir von erwachsenen Männern sprechen, die das nicht oder zu wenig erlernt haben, dass es notwendig ist, dieses Gegenüber, dieses Reparenting sozusagen dann im Erwachsenenleben auch zu erfahren. Und ja, da sind wir auch wieder bei unbezahlter Care-Arbeit, weil genau das leisten meistens in heterosexuellen Beziehungen dann die Partnerinnen.
Warum ist es überhaupt wichtig, dass Männer eben auch mit anderen Männern über Gefühle reden?
Meine Erfahrung ist die, viele Männer wenden sich an mich als männlichen Therapeuten oder an die Männergruppe, weil sie den Austausch mit einem anderen Mann oder mit anderen Männern ersehnen, beziehungsweise auch so die Idee haben, sie wollen sich mit einer anderen männlich sozialisierten Person unterhalten über das eigene Erleben als Mann auch. Da ist auch die Vorstellung, das könnte vielleicht eine weiblich sozialisierte Person nicht so ganz nachvollziehen.
Ich glaube, es können alle wirklich nur profitieren, wenn Männer mehr über Gefühle reden. Vor allem in Männerfreundschaften, aber generell auch mit Männern. Vielleicht vergebt ihr uns also, dass diese Folge Facts and Feelings ein kleines bisschen länger war, als ihr es sonst gewohnt seid. Und wenn ihr trotzdem noch nicht genug habt von diesem Thema, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass ich die Masterarbeit von Jonas Rudolph gelesen habe. Wenn ihr da auch nochmal reinschauen wollt, die haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Habt ihr nämlich schon mal darüber nachgedacht, was mit unseren Freundschaften passieren würde, wenn wir uns nicht so sehr auf unsere romantischen Paarbeziehungen fokussieren würden? Genau um dieses Thema geht es beim Deutschlandfunk Nova Podcast Eine Stunde Liebe. Die Autorin Beatrice Frasel spricht darüber, wie sich Freundschaften durch Romantik verändern können. Diese und alle anderen Folgen von Eine Stunde Liebe gibt's in der Deutschlandfunk-App und die haben wir euch nochmal in den Shownotes verlinkt. Das Team für diese Folge: Dorothee Lohse, Philipp Adelmann, Friederike Seeger, Jewgenia Scherbakowa, Grit Eggerichs und ich, Przemek Żuk. Tschüss, danke fürs Zuhören.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.